Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Guten Morgen, Jens.
Good morning. Moin, moin. Grüß Gott. Wir sind ja jetzt international, ne?
International zur Europameisterschaft, international good morning und auch bei den Engländern, die sind ja jetzt im Achtelfinale, deshalb werden wir da heute auch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Hallo da draußen zusammen, eine kurze Anmerkung, wir wollen heute mal ein bisschen so über die EM plaudern und haben noch ein kleines Wundermittel mitgebracht, lasst euch überraschen. Und wir haben so mal Zuschriften bekommen, die sagen, ja, ihr macht euch ja echt immer viel Mühe, sonntags da noch eine Aufnahme zu starten, damit ihr Montag pünktlich um 5 Uhr die Veröffentlichung machen könnt. Wir geben euch mal einen kleinen Einblick da rein, wie es bei uns so abläuft, je nach Thema und auch je nach Gast, was wir so vorbereiten, nehmen wir unseren Podcast meistens samstags auf. Und sind dann für Montag präpariert. Mal ist es eine Episode, mal auch zwei oder auch drei Episoden, je nachdem, wie gerade schon gesagt, nach Gast oder auch nach Thema und wie wir es vorbereitet haben. Von daher, wir geben uns natürlich viel Mühe, aber nicht sonntags abends, sondern schon ein bisschen im Vorfeld. Und deshalb können wir heute auch einsteigen, denn wir sind am Samstag und heute beginnt ja quasi die Europameisterschaft erst richtig. Die Achtelfinale, die K.O.-Spiele beginnen. Interessante Begegnungen stehen heute an. Schweiz, Italien, Deutschland gegen Dänemark. Und morgen kommen die Engländer ins Spiel. Und was haben die Engländer denn eigentlich mit unserem Podcast heute zu tun? Jens, hast du denn heute Morgen schon deinen Gurkensaft getrunken?
Ja, wir kommen gleich zum Gurkensaft. Ja, ich habe ein Gurkenspiel gesehen. Das war England gegen Slowenien. Da war ich im Stadion. Ich glaube, das war das allerschlechteste Spiel der ganzen Europameisterschaft. Aber die Engländer hatten sich richtig schön warm getrunken. Ich meine, die haben dann irgendwann auch gemerkt, dass das Spiel total gurkig ist. Und dann haben sie immer das gleiche Lied gesungen. Das ging dann tatsächlich 20 Minuten. Also das Spiel wurde eigentlich immer schlimmer. Und man konnte kaum noch hinsehen. Aber ich habe dann immer nur auf die Tribünen geguckt oder mich mit den Nachbarn unterhalten. Die waren fast alle Engländer. Und ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst, so tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, England. Und so ging das dann die ganze Zeit. Das ist normalerweise so 2-3 Minuten, aber das haben die dann langgezogen auf 20 Minuten, weil das Spiel gab einfach nichts her. Weißt du, so eine totale Neutralisation, immer nur Ballgeschiebe hin und her. Und man hätte auch nach Hause gehen können, wenn es jetzt nicht eine EM gewesen wäre und man hat die Tickets teuer bezahlt. Aber so mal die Atmosphäre aufsaugen, ja, und das ist schon gewaltig, was die Engländer da an Stimmung machen, Stimmung verbreiten, das mal so aufzusaugen, ne, bevor man dann nur auf dem Sofa liegt. Ich wohne ja, wie du weißt, in der Nähe vom Stadion hier, vom Müngersdorfer Stadion oder Rhein-Energie-Stadion, wie der Kölner sagt. Und da bin ich natürlich ab und zu auch mal hingelaufen, wenn hier die Spiele waren und habe mal so ein bisschen Stimmung eingeholt, mal ein paar Fotos gemacht, mich mal mit Schweizern unterhalten oder ich habe sogar hier einen Schotten aus der Hecke gezogen. Ja, also die Schotten sind hier vorbeigezogen mit ihren Dudelsäcken. Das war echt imposant. Ja? War echt cool hier über unseren kleinen Marktplatz und dann sind sie quer zum Stadion gelaufen. Und naja, als ich dann wieder zurückkam, dann habe ich bei uns hier direkt nebenan in der Hecke so einen Schotten gefunden, der dann nicht mehr wieder rauskam. Ich habe ihm natürlich meine Hilfe angeboten, aber er wollte nicht. Er fand es irgendwie sehr, sehr kuschelig in der Ecke. Und ich weiß nicht, ob er es noch zum Stadion geschafft hat. Also scheinbar hat er eine Karte, aber vielleicht hat er vom Spiel auch nichts mitbekommen. Keine Ahnung. Aber das Schöne ist ja, alles total friedlich. Ich habe mit ein paar Polizisten gesprochen, gesagt, wie sieht's aus? Und die sagten, ja, gar kein Problem. Ich habe mit diesen FIFA, wie heißen sie, diese Jungs und Mädels, die dann
Volunteers.
Volunteers, genau. Mit denen habe ich gesprochen. Die sagten, ja, alles cool, alles friedlich. Am geilsten sind die Schotten. Und das ist vielleicht das Positive auch an der EM. Ja, wir haben nicht nur Ergebnisse, sondern wir haben auch eben sehr friedliche Fans, die sich hier nicht treffen in Hooligan-Gruppen, um sich aufs Maul zu schlagen, sondern die offensichtlich ganz gut feiern. Ja, du warst ja auch auf dem Heumarkt, habe ich gehört. Ja, du hast auch ein bisschen mitgefeiert.
Genau.
Erzähl mal.
Ja, einmal, wir sind ja ständig in Kontakt und ich habe das Spiel der Engländer auch verfolgt im Public Viewing auf dem Heumarkt und kann das Ähnliche berichten, was du berichtest. Es war unglaublich friedlich, eine tolle Stimmung. Also auch die Engländer haben da auch wirklich Stimmung gemacht, obwohl sie halt auch die Hände über dem Kopf geschlagen haben, wie ihre Mannschaft da spielt. Und ich habe mit dir gefühlt, du saßt da mit teuren Tickets im Stadion und das war wirklich im wahrsten Sinne ein wirkliches Gurkenspiel. Kann man nicht anders sagen, aber auch genau was du berichtest, es kam auch zu keinen Ausfällen irgendwie, zu keinen Pöbeleien dort im Public Viewing. Das war alles wirklich sehr friedlich, auch mit anderen Fans, egal welches Trikot die Menschen dort getragen haben. Also kann man wirklich sagen, das war eine rundum gelungene Atmosphäre und so soll es auch weitergehen.
Ja, absolut. Ich war sogar mit dem Deutschland-Trikot im Stadion und da gab es keine Pöbeleien, da gab es sogar eher Anerkennung. Ja, war coole Veranstaltung, cooler Gastgeber. Also das waren eher so die Argumente, die da kamen. Und das kennt man aus der Bundesliga ein bisschen anders. Also wenn man da mit dem falschen Trikot ins falsche Stadion geht, dann kann es schon mal übel ausgehen. Ich habe da schon mal mein iPhone geschrottet dabei. Das war so ein Toleranztest, den ich mal versucht habe durchzuführen. Der ist schiefgegangen, muss man klar sagen. Also auch selbst in toleranten Städten erlebt man dann komplette Intoleranzen. Einige Leute haben da die Hörner auf, wenn du die falsche Farbe trägst oder so. Wollen wir jetzt nicht vertiefen, wir wollen auf die Engländer zurückkommen, denn die Engländer haben nicht nur ein Gurkenspiel gemacht, sondern die haben auch eine Gurkenvorrunde gespielt. Okay. Das haben andere vorher auch schon gemacht und sind dann im Finale gewesen, haben sogar das Turnier gewonnen. Also Turniermannschaften können sich steigern. Die Frage ist, womit? Ja, und jetzt kommen ja die K.O.-Spiele und da kann es natürlich passieren, dass eben auch Verlängerungen stattfinden. Und dann sehen wir ja immer diese Leute, die dann da am Feld hängen und haben ihre Krämpfe und die Kollegen kommen dann zur Hilfe und machen dann diese passive Dehnung, um da den Krampf aus der Wadenmuskulatur rauszudrücken. Und die Engländer wurden halt beobachtet, jetzt schon in der Vorrunde. Also scheinbar, ich weiß nicht, ob es an der Fitness liegt, keine Ahnung, aber in der Vorrunde wurde halt beobachtet, dass sie so einen merkwürdigen Saft, diesen Gurkensaft, der möglicherweise zu Gurkenspielen führt, dass sie den vorher schon trinken. Ja, also die hatten keine Krämpfe, aber sie haben präventiv medizinisch praktisch Gurkensaft getrunken. Vor allem der Kieran Trippier wurde beobachtet, dass er sich in den Pausen, die es ja jetzt heute gibt, ja, gerade bei hohen Temperaturen, werden ja nochmal so extra Pausen jetzt eingeführt, damit die Jungs so ein bisschen was trinken können. Und das war im Spiel gegen Serbien, da ist einem englischen Reporter das aufgefallen, dass er so einen kleinen Shot genommen hat. Und da hat er sich natürlich für interessiert, was ist das für ein Zeug? Ja, und das heißt, im Englischen nennt man das Pickle Juice und der hat dann offensichtlich so einen kleinen Shot Pickle Juice genommen, um Krämpfe zu vermeiden. Und wir kennen das in der Sporternährungswelt natürlich schon länger, dieses Thema, weil nicht nur im Fußball das verwandt wurde oder verwendet wurde, sondern eben auch im Tennis. Und im Tennis haben wir es wieder erlebt vor 3 Wochen bei den French Open, wo der Carlos Alcaraz auch zu einem Shot gegriffen hat, beziehungsweise hat sich einmal umgedreht und hat seinem Physio, seinem spanischen Physio, angezeigt, er braucht jetzt dringend diesen Shot, weil es droht wieder ein Krampf. Und klar, im Tennis, im Gegensatz zum Fußball ist das ja alles steuerbar, weil du weißt genau, du hast 90 Minuten plus X, maximal, sagen wir mal, 98 Minuten, vielleicht noch eine Verlängerung, die jetzt dazu kommt. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Aber im Tennis weißt du es halt nicht. Im Tennis kann das alles irgendwie zwischen 1,5 Stunden und teilweise 5 Stunden ablaufen. Und der Alcaraz hat, ja, ich glaube, nach 4 Stunden bei einem Spiel, ich glaube, es war das Halbfinale, signalisiert, er braucht jetzt eben seinen Gurkensaft. So, und dann wären wir natürlich voll im Thema heute. Was ist denn eigentlich dieser Gurkensaft? Und hast du ihn mal probiert?
Ja, ich hab ihn in der Tat schon probiert, als wir das Thema vorbereitet haben. Da habe ich mich nochmal an einen alten Artikel erinnert, den ich schon vor etlichen Jahren gelesen habe, dass man halt einfach bei Muskelkrämpfen, wie es viele Ärzte auch heute noch verordnen, sagt, ja, also ihr müsst da Magnesium nehmen. Und es gab schon, ja, auch schon längere Jahre, gab es halt Studien dazu, dass das gar nicht stimmt, sondern dass es halt andere Ursachen hat, diese Muskelkrämpfe. Und seitdem die Engländer das jetzt nehmen und es überall in der Presse ist, kommt das Thema natürlich wieder ganz frisch auf den Tisch. Und ja, wir haben da ein bisschen für euch recherchiert. Der Jens hat auch noch ein paar Studien gelesen. Und lass uns einfach direkt mal einsteigen, Jens. Also wir hatten gerade gesagt, der Grund für die Krämpfe ist halt nicht durch Magnesium auszugleichen. Lass uns erstmal bei den Krämpfen bleiben. Also wie kommt es denn eigentlich zu Muskelkrämpfen? Was sind eigentlich Ursachen davon?
Ja, vielleicht noch eine Anekdote vorweg. Francis Tiafoe, den man vielleicht kennt, wenn man im Sport zu Hause ist, auch ein sehr, sehr guter Tennisspieler, besten 10 oder 15. Liebt schnelle Plätze. Der hat bei den Australian Open 2019 hat er auch diese Pickle Juice Shot probiert. Im, ich glaube, vierten Satz oder fünften Satz gegen Grigor Dimitrov bei absolut tropischer Hitze in Australien, klar, 40 Grad im Sommer, australischer Sommer. Und dann hat er das Zeug runtergespült, hat keine Krämpfe bekommen, aber hat dann anschließend einem Reporter gesagt, der ihn dann gefragt hat, wie war es denn mit dem Gurkensaft? Und dann sagt er, es schmeckt absolut ekelhaft und ich fühle mich immer noch furchtbar. So, das war sein O-Ton. aber es hat immerhin gereicht. Er hat das Spiel gewonnen und offensichtlich hilft es. Wir werden das ja gleich ein bisschen vertiefen, Krämpfe zu verhindern oder dann in dem Moment, wo du Krämpfe hast, eben diesen Krampf wieder zu entkrampfen. Ja, da kannten wir in der Sportwissenschaft, Axel, du kommst ja auch aus der Sportwissenschaft, ursprünglich da kannten wir eigentlich immer nur die passive Dehnung, was wir dann immer auf dem Feld sehen, wenn die Jungs dann liegen und dann der Mitspieler zur Hilfe kommt. Das kennen wir beide natürlich auch, du vom Laufen, ich vom Tennisspielen. Ich habe ja immer zwei Socken an. Und meine Mitspieler, naja, die hänseln mich manchmal und sagen, hier, jetzt kommt der Typ wieder mit seinen doppelten Socken. Ich habe das schon immer gemacht, auch damals, als ich Badminton leistungssportlich betrieben habe, weil du hast, wenn du so zwei Paar Socken an hast, dann hast du mehr Ausfüllung in deinem Schuh. Ja, also du rutscht nicht so stark in deinem Schuh, du hast das Gefühl, dein Schuh ist sozusagen die zweite Haut. Und damit hast du besseren Kontakt am Boden und das hat sich bei mir so implementiert, dass ich das auch beim Tennis heute im Seniorensport nutze. Aber es führt dann irgendwann dazu, dass das zu fest ist und du dann irgendwann im Fuß einen Krampf kriegst. Und ich hatte das letztes Jahr, ich glaube, wir haben mal privat darüber gesprochen, da habe ich das längste Tennisspiel meines Lebens gemacht, 4 Stunden, 10 Minuten. Und da habe ich so nach 3 Stunden die Krämpfe bekommen. Und hatte aber keinen Pickle Juice dabei, keinen Gurkensaft. Ich hatte nur Wasser dabei und es gibt ja diesen Mythos in der Sporternährung oder überhaupt in der Ernährung, dass die Krämpfe dadurch entstehen, dass man zu wenig Wasser getrunken hat. Also das schlaue Wort dazu heißt Dehydrierung. Und das kann man hier ziemlich glasklar sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, das glaubt zwar jeder, das glaubt auch jeder Hobbysportler, ich muss mehr trinken, damit ich keine Krämpfe kriege. Oder wie du gesagt hast, ich muss mit Magnesium da auflösen oder dann vielleicht noch eine Magnesiumtablette oder sowas einnehmen, damit ich präventiv sozusagen gegen Krämpfen gefeit bin. Und da können wir ziemlich klar sagen, das funktioniert schlecht bis gar nicht.
Ja,
Dafür gibt es keine Evidenz.
genau, kurz eine Anmerkung noch dazu bei dem Magnesium, ne? Bevor sich so ein Magnesiumspiegel bei euch im Körper überhaupt aufbaut, braucht man eine Magnesiumsupplementierung von mindestens 4 bis 6 Wochen, bis sich ein gewisser Spiegel im Körper aufbaut. Und von daher hilft eine aufgelöste Magnesiumtablette bei einem Krampf in einem Spiel, bei einem Lauf überhaupt nichts. Also wenn man vorher nicht ausreichend supplementiert, kann sich kein Magnesiumspiegel aufbauen. Wobei wir jetzt das Magnesium nicht schlecht machen wollen. Magnesium ist auf jeden Fall gut für den Körper, ist beteiligt an allen Körperfunktionen oder an ganz, ganz vielen Körperfunktionen. Von daher, also Magnesiumspiegel sollte auch schon gut eingestellt sein, aber.
Absolut, halte ich ein bisschen dagegen. Magnesium wird sehr schnell aufgenommen, ist schnell im Blut, verteilt sich schnell. Also klar, du hast recht, es muss sich ein gewisser Spiegel aufbauen, aber ist auch sehr schnell verfügbar. Ja? Das wissen wir auch aus der Ernährungswissenschaften. Ne? Wenn wir zum Beispiel Cashewnüsse essen, die sind sehr magnesiumreich. Damit kann man sogar Durchfall produzieren. Ja, weil ab einer gewissen Schwelle, du nimmst dann das Magnesium nicht mehr auf und dann kriegst du halt flotten Otto.
Genau.
Ich hatte nämlich mal einen Athleten, der kam mit flotten Otto zu mir und dann sagte, Jens, woran liegt das? Und dann haben wir seine Ernährungsanalyse uns angeschaut und dann,
ja, der tonnenweise Cashewnüsse gegessen.
Ja, klar. Also wenn man ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Wenn man auch zu viel Magnesium nimmt, also man kann es halt auch übersupplementieren in ein oder zwei Dosen, dann kriegt man halt Durchfall, klar.
Ja, und es ist ja so, dass das Magnesium ist ja ein eher sedatives Mineral, das heißt, es entspannt, aber du willst ja im Wettkampf Spannung haben. Du hast nur jetzt das Problem, dass du gerade in dem einen Muskel, also in der linken Wade oder wo auch immer, da hast du jetzt den Krampf und der muss da raus. Oder wie ich letztes Jahr bei diesem Spiel, ich hatte den Krampf unter dem Fuß und hatte den Krampf in den Zehen. So, das heißt, ich musste die Zehen immer wieder lang machen. Das Interessante, wenn du dann auf den Platz gehst, und du machst einen Aufschlag, dann ist der Krampf nicht mehr da. Ja, und dann setzt du dich hin. Du hast ja beim Tennis dann immer diese Wechsel. Und dann setzt du dich hin und auf einmal verkrampft dieser Muskel wieder. Volles Rohr, ja. Und jetzt hat man nicht alle Tage 4 Stunden 10, aber so, ich kenne jetzt meine Schwelle, ne? Ich weiß genau, so ab 3 Stunden fängt das bei mir an zu krampfen. So, und das ist beim Fußball, ne? Weil die machen natürlich höhere Intensitäten, die haben viele Sprints. Da kann das eben durchaus auch bei dem einen oder anderen früher kommen, aber wir sehen ja auch das Phänomen, das ist ja hochinteressant beim Fußball, dass von 22 Spielern 20 keinen Krampf haben, aber 2 schon. So, woran liegt das? Haben die zu wenig getrunken? Ne? Hat man immer gerne gesagt. Deswegen haben wir diese vielen Trinkpausen auch. Aber das stimmt nicht. Das ist wissenschaftlich Nonsens. Es hat mit der Hydrierung letztendlich nichts zu tun. Ja, und vielleicht auch hier nochmal der Mythos für alle Hobbysportler, die zuhören. Es ist nicht so, dass wenn wir eine leichte Dehydrierung haben, dass wir dann sofort die Leistungsfähigkeit runtergeht. Auch das ist Quatsch. Du musst Minimum, Axel, Minimum 2% deiner Körpermasse, also deines Körpergewichts, verlieren, bevor du anfängst, überhaupt Leistungsdefizite zu bekommen. So, das heißt, eine leichte Dehydrierung ist jetzt überhaupt gar kein Problem. Das kannst du dann nach dem Wettkampf wieder auffüllen. Das gilt auch für Marathon, deine Spezialdisziplin. Auch da ist es nicht sinnvoll, über den Durst zu trinken, weil wir haben auch schon Todesfälle im Marathon gehabt. So, und die Todesfälle, wenn man sich die dann nachher angeschaut hat, dann waren das Overhydration-Fälle und nicht Dehydrationsfälle. So, also es wird ja immer gesagt, viel trinken, 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 trinken. Klar, wenn die Temperatur jetzt steigen, wir haben aktuell knapp 30 Grad, dann logischerweise muss man etwas mehr trinken, keine Frage, auch im Sport natürlich. Aber das heißt nicht, dass man sich übertrinken muss. Also leichte Defizite haben überhaupt keine Assoziation zu Muskelkrämpfen oder zu Leistungsabbau. Deswegen sehe ich zum Beispiel bei uns im Tennisverein auch manchmal Leute, die einfach zu viel trinken. Also die haben 2 Aufschläge gemacht und dann fangen die schon an, einen halben Liter zu trinken oder eine halbe Banane zu essen. Ja, auch das ist so ein Mythos. Ich meine, du hast einen Glykogenspeicher in der Muskulatur, in der Leber. Der reicht schon mal für ein paar Minuten. Da muss man nicht direkt nach 4 Aufschlägen anfangen, eine halbe Banane zu vertilgen. Also dann hat man vorher schon was falsch gemacht. Ja, man hat die Glykogenspeicher nicht befüllt. Weil die entleeren sich natürlich ein Stück weit auch über Nacht. Das heißt, man muss dann eben auch sich präparieren. Meal Preparation nennen wir das dann in der Sporternährung. Aber lass uns zurückkommen zum Pickle Juice.
Bevor wir dazu kommen, nur weil du es gerade gesagt hast, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das mal kurz vorstellen können, bei einem 80 Kilogramm schweren Läufer, Tennisspieler, der Jens sagt es gerade, 2% an Körpermasse oder Körpergewicht muss man verlieren, bevor man körperliche Einschränkungen hat. Das sind ungefähr 1,6 oder 2%, genau 1,6 Kilo. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie Jens gerade sagt, in der Pause nach zwei
zwei Spielen eine einminütige Pause hat und sich direkt dann irgendwie 400 Milliliter Getränk zuführt, also bevor man 1,6 Kilo an Schweiß auch verliert, dann da muss man schon intensiv Sport treiben. Beim Marathon ist sowas möglich, aber auch da gibt es ja dann Versorgungsstationen und da kriegt man halt Becher zu trinken. Wenn man da 200 Milliliter trinkt, alle 10 Kilometer, dann kommt man damit gut über die Runden. Das nur so als kleiner Einwurf noch, aber jetzt lass uns wirklich mal zum Gurkenwasser kommen.
Ja, und diese Beobachtung, ne, hat in der Welt am Sonntag, oder nicht in der Welt am Sonntag, sondern in Welt Online hat das gestanden, die haben das beobachtet, dass die Engländer eben diese Shots einnehmen. Und da hat ein britischer Ernährungswissenschaftler seine Meinung zu abgegeben. Der heißt Rancordas. Und dieser Herr Rancordas, ich glaube, er ist sogar Professor, der war der Ansicht, für ihn offensichtlich, dass eben Natrium, ne, Sodium auf Englisch, Natrium, Kalium, Essig dafür verantwortlich ist, dass eben diese ausgeschwitzten Salze, ich meine, das, ne, wenn man jetzt ein bisschen an der Haut lecken würde nach einem intensiven Match bei 28 Grad, dann würde man halt schon merken, dass da ein bisschen Salz auf der Haut ist, oder man sieht es dann eben auch im T-Shirt. Und diese Salze werden ausgeschwitzt, logisch, und fehlen dann natürlich. Und das wichtigste Mineral, was wir am schnellsten verlieren, ist nun mal Natrium oder Sodium auf Englisch. Und so hat dieser Ernährungswissenschaftler die Haltung, es würde an dem Natriummangel liegen, an dem Kaliummangel, der dann entsteht, und möglicherweise auch an der Essigsäure, warum eben diese Picklejuice oder dieser Gurkensaft das Ganze eben entsprechend ausgleicht. Und da ist auch einiges dran, muss man sagen, aber es stimmt nicht wirklich. Also auch hier wieder, ich habe jetzt gerade einen Post bei Instagram gemacht, da haben wir was zu Chilischoten publiziert. Und das ist, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, ja, man sieht dann so eine Schlagzeile irgendwo im Netz, ja, bei irgendeiner Fitness-Plattform oder so. Ja, Chilischoten, Scharfmacher. So, und dann liest man das und dann hat man eine Studie und die Studie hat gezeigt, dass zum Beispiel Chili beim Abnehmen hilft. So, und wenn man dann sich aber andere Studien anschaut, dann sieht man, dass Chili eine Assoziation zu Übergewicht hat. So, also die Leute, die sehr viel Chili essen, die neigen dazu, Übergewicht aufzubauen. Hat das jetzt mit der Chilischote zu tun oder hat das mit dem fettreichen oder mit dem sehr kalorienreichen Essen zu tun, was diese Leute, die viel Chili verwenden, eben dann sich gönnen? So, das ist eine Frage, da muss man dann tiefer reingehen. Und deswegen habe ich geschrieben als Kommentar in diesem Instagram-Post, also man muss sich dann eben auch beide Seiten mal ein bisschen genauer anschauen. Und man sieht immer in der Ernährungswissenschaft oder auch in anderen Wissenschaften, dass es eine Studie gibt, aber es gibt dann auch 5 andere Studien, die genau was anderes gebracht haben. Und deswegen muss man so vorsichtig sein, insbesondere dann, wenn man Politikern zuhört, die dann auch noch anfangen, irgendwelche Studien zu zitieren oder so pauschal sagen, ja, da gibt es Studien. Ne, dann stelle ich mir gleich immer die Frage, ja, welche Studie meinst du? Kann ich die mal überprüfen? Kann ich die mal lesen? Kann ich die mal nachschauen? Stimmt das überhaupt? Aber Axel, nicht alle sind Wissenschaftler und ich würde mal vermuten, 90% unserer Zuhörer, die schnappen das auf und sagen, okay, der Herr Lauterbach hat gesagt.
Ja, und deshalb, wie wir es immer sagen bei uns im Podcast, es gibt nicht schwarz, es gibt nicht nur weiß, sondern einfach mal gucken und einfach solche Themen kritisch hinterfragen.
Genau.
Aber lass uns nicht bei Herrn Lauterbach bleiben, sondern wieder zurückkommen zu unserem Gurkensalat oder Gurkensaft. Gurkensalat.
Der Salat bringt nichts, die Gurke selber bringt auch nichts.
Bringt auch nichts.
Und Cornichons bringen auch nichts, also es muss der Gurkensaft sein. Ich kann ja mal kurz verraten, was in diesem Gurkensaft drin ist. Denn es gibt auch eine amerikanische Firma, die hat da im Grunde, also die hat schon so eine Massenproduktion aufgebaut. Das heißt dann auch Pickle Juice. Und in 200 Milliliter von diesem kleinen Shot ist gefiltertes Wasser drin, logischerweise. Aber es ist Bioessig drin. Es ist Salz drin, Natriumchlorid. Es ist Biodillöl drin. Es ist Tapioca-Stärke drin. Es ist Rosmarinextrakt drin. Und es ist Kalium, Vitamin C, E und Zink drin. Also das ist praktisch die Formula. Wer sich jetzt also den idealen Pickle Juice Shot bauen will, der nimmt halt diese Formel und ja, also Krämpfe haben ja nicht nur Leistungssportler, sondern Krämpfe kennen ja auch zum Beispiel Diabetiker.
Ganz kurzer Einwurf, wir verlinken das auf jeden Fall, damit ihr euch das jetzt nicht alles mitschreiben müsst, verlinken wir das in den Shownotes, da könnt ihr reinschauen, da die ganzen Zutaten werden wir da auflisten. Aber jetzt kommen wir von den Spitzensportlern, die das nehmen, mal zu dem Otto-Normalverbraucher oder auch zu Menschen, die ein bisschen eingeschränkt sind. Jens, du sagst gerade, Diabetiker. Was hat es damit auf sich?
Ja, die oft Krämpfe haben, obwohl sie jetzt keinen Sport machen. Und bei diesen Shots muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil du hast dadurch natürlich Elektrolytverschiebungen, wenn die zu groß sind. Also wenn man zu viel Salz zuführen würde, dann werden diese Elektrolytverschiebungen zu groß und dann geht der Schuss am Ende nach hinten los. Ja, das ist zum Beispiel, wie wir sagten, beim Marathon, wenn du zu viel trinkst, ja, auch da veränderst du die Elektrolytverschiebung der Zellmembranen, Natrium-Kalium-Pumpe, du kannst dich noch erinnern. Erstes Semester Sportphysiologie war es, glaube ich.
Ja.
Und wenn man das zu stark beeinflusst, ja, dann saugt die Zelle praktisch zu viel Wasser auf und dann bläht sich Gewebe auf. Und das waren dann auch damals die Fälle, beziehungsweise passiert immer wieder bei Marathons, bei großen Marathons, dass da selbst, also Todesfälle sogar entstehen durch aufgeblähte Lungen oder durch aufgeblähte Gehirne.
Ja.
Ja, sehr, sehr gefährlich. Von daher braucht man, das könnten wir ja vielleicht auch mal in einem Podcast thematisieren, so ein Hydrationsmanagement für längere Strecken, wie zum Beispiel 42 Kilometer Marathon oder wenn man auch längere Wanderungen macht. Ja, dass man also nicht alle 200 Meter stehen bleibt und dann 300 Milliliter trinkt, sondern dass man das wirklich in sinnvollen Abschnitten macht.
Und noch eine Ergänzung hierzu, wenn jemand jetzt denkt, ach ja, ich habe ja jetzt irgendwelche Salzgurken zu Hause im Kühlschrank stehen, da kann ich ja auch mal den Gurkensaft davon trinken. Ja, im Grunde genommen schon. Ich habe aber mal so eine kleine Recherche gemacht, was so in den üblich zu kaufenden, im Supermarkt zu kaufenden eingelegten Salz- oder Salz-Dill-Gurken drin ist. Und in 99% der Fälle oder 98% der Fälle findet sich auch immer Zucker in den Gurken. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich Zucker? Und vor allen Dingen als dritte Zutat, also ganz, ganz groß. Und wenn jetzt ein Diabetiker das doch trinkt, also da wollen wir ein bisschen vorbeugen, das lieber nicht zu tun, weil durch Zucker die Insulinausschüttung natürlich wieder produziert wird und das...
Ja, du sagst es, also das ist der Unterschied. Deswegen sollte man sich von Leistungsathleten natürlich auch nicht so viel abschauen als Diabetiker oder als Otto-Normalverbraucher. Der Zucker ist jetzt natürlich für den Sportler kein Problem, weil der ist ja in Belastung. Ja, der muss sowieso Zucker zuführen. Wenn du jetzt denkst an 4 Stunden, 10 Minuten, ja, wenn du dann nicht irgendwann mal Traubenzucker einwirfst oder eine Dattel isst oder eine Banane isst, ja, dann kriegst du irgendwann Probleme. Logisch. Ja. So, man muss sich nur mal die Dimension, wann verliere ich denn überhaupt welches Mineral? Weil die Leute, ne, wenn du mal heute in Fitnessstudios guckst im Winter, da wo man gar nicht so viel schwitzt, da fangen die Leute ja an, nach 10 Kniebeugen schon Wasser zu trinken. Und wann brauchst du denn eigentlich die Wiederauffüllung von Mineralien? Also nur mal ein Beispiel, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, aber Natrium verlierst du, wenn du jetzt im Juni Tennis spielst, eine Stunde, so etwa nach 50 bis 60 Minuten. Das heißt, theoretisch brauchst du in einer Stunde Tennis, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Intensität ab, wie du das betreibst, aber brauchst du nicht zwingend Elektrolyte zu führen. Es reicht, wenn du ein bisschen trinkst, 300-400 Milliliter, das reicht. Und bei Diabetikern ist eben dann der nachteilige Effekt durch den Gurkensaft, dann kommt der Zucker mit ins Spiel, der wird dann relativ schnell aufgenommen und dann hast du wieder Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, das gibt wieder eine Gegenreaktion über das Insulinsystem und dann hast du das Problem, wo du eigentlich nicht hin willst, gerade im prädiabetischen Stadium ist das natürlich dann wiederum nicht zu empfehlen.
Und hier auch nochmal ergänzt, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Jens und ich, wir sind halt irgendwo Kinder der Straße, wir haben früher viel Sport gemacht, sind auf Bolzplätzen gewesen und. Und wenn ihr euch selber mal an eure Kindheit erinnert, ihr seid rausgegangen, irgendwie stundenlang draußen gespielt und da war kein Rucksack dabei mit Müsli-Riegel, Banane und 3 Liter Wasser, weil die Eltern Angst hatten, ihr könntet verdursten, wenn ihr 2 Stunden Sport macht. Also von daher ist das immer auch ein bisschen, ja, einfach mal zu hinterfragen, ob es nötig ist, im Fitnessstudio bei einer Stunde Sport 1 Liter Wasser zu trinken. Einfach mal euch selber hinterfragen, jetzt vor dem Hintergrund, was der Jens auch gerade gesagt hat, wann welche Mineralien verloren gehen nach 60 Minuten. Und wenn man dann nach Hause kommt und dann sich Wasser trinkt, 1, 2 Gläser, dann ist man wieder hydriert. Also von daher nicht vorsichtig sein, aber auch nicht einfach nicht in Panik zu verfallen, wenn ihr mal 10 Minuten keinen Schluck Wasser trinkt.
Ja, das Problem ist ja, dass natürlich die Industrie sich sofort draufsetzt. Ich hatte ja gerade gesagt, in den USA gibt es schon so einen Getränkehersteller, der diese Shots produziert. Und die wollen natürlich nicht nur Carlos Alcaraz erreichen, ja, der das vielleicht nach 4 Stunden, 10 Minuten braucht, sondern die wollen natürlich die Masse erreichen der Hobbysportler. Klar, und ich sage mal, 99% der Leute brauchen diese Shots nicht. Vielleicht der ein oder andere, der dann zu Krämpfen neigt, der vielleicht auch schon nach 90 Minuten vielleicht zu dem einen oder anderen Krampf neigt, für den ist es sinnvoll, sich so einen kleinen Shot irgendwo in die Tasche zu tun und im Notfall das dann anzuwenden. Aber dass man eben, wie gesagt, nach einer halben Stunde damit anfangen muss, das ist natürlich totaler Quatsch. Nochmal zurück zu Carlos Alcaraz, den French Open vor 3 Wochen. Da war es ich habe es nachgelesen gestern Abend, tatsächlich nach 4 Stunden, 10 Minuten, wo er angezeigt hat, seinem Physio Juanjo Moreno, er möge doch bitte diesen Shot vorbeibringen. Aber er hatte noch keine Krämpfe, sondern er wusste, diese Krämpfe bahnen sich jetzt an. Ja, das hat man ja im Gefühl, wenn man Topathlet ist. Und es wäre gut, dass ich jetzt praktisch präventiv dem Ganzen entgegenwirke. Und eine Universität, die prädestiniert ist für Sporternährung, das ist die Universität in Stirling in Schottland. Also die Schotten sind hier relativ führend, sowieso die Briten und die Schotten sind auf dem Gebiet sehr stark unterwegs. Da kann man im Übrigen auch Sporternährung studieren, wenn man dazu Lust hat. Und diese Universität hat das mal untersucht. Was ist denn jetzt eigentlich diese Ursache dafür, dass diese Pickle-Juice eben tatsächlich funktioniert? Ist es das Natrium? Ist es also der Ausgleich der Schweißrate? Ist es der Urin oder was auch immer? Und dann haben die sich mal 10 Schwimmer genommen. Warum Schwimmer? Schwimmer neigen zu Krämpfen, weil, und das habe ich auch nicht gewusst, weil ich bin kein Schwimmer, weil die natürlich immer den Fuß so flach halten. Ja? Und die haben sehr leicht, haben die Krämpfe im Fuß oder am Fuß oder über dem Fuß und in den Zehen. So ähnlich wie ich nach 3 Stunden Tennis auf dem Platz. So. Und das passiert wohl bei Schwimmern relativ schnell und häufig, sodass sie eben 10 Schwimmer genommen haben und haben so ein Crossover-Design gemacht. Das heißt, sie hatten eine Kontrollgruppe mit 10 Schwimmern und 10 Schwimmer, die diese Pickle Juice eingenommen haben präventiv und haben das Ganze dann umgedreht nach einer gewissen Zeit, nach 2 Wochen und haben dann Crossover, praktisch die Kontrollgruppe wurde dann zur Interventionsgruppe und die Interventionsgruppe wurde zur Kontrollgruppe. Du kannst mir folgen.
Klar.
Ja? Also Kontrollgruppe, Wasser getrunken, Interventionsgruppe, Pickle Juice. Und das Ganze hat man dann ausgewaschen, dann so nennt man das in der Wissenschaft, da hat man so eine Auswaschphase von ein paar Tagen, wo die ganz normal leben und dieses Interventionsgetränk dann eben nicht einnehmen. Und dann fängt man mit der zweiten Phase an und vergleicht dann am Ende. Und dann hast du halt 20 in der Interventionsgruppe und 20 in der Kontrollgruppe. So, und da hat man dann festgestellt, und das ist hochinteressant, dass in der Kontrollgruppe, oder ich muss nochmal zurückgehen, was wurde überhaupt gemessen? Was hat man hier gemessen? Man hat den 10 Milliliter Picklejuice gegeben in den Trainingseinheiten. Die Trainingseinheiten liefen über 2 Wochen. Insgesamt wurden in den 2 Wochen 10 Trainingseinheiten durchgeführt. Und was wurde gemessen? Einmal die Krampfinzidenz, die Schweißrate und das Uringewicht. Weil man wollte natürlich auch herausfinden, ob es jetzt vielleicht möglicherweise an dem Natrium liegt in dem Picklejuice oder was ist die eigentliche Ursache dafür. Und da kam was sehr Spannendes raus. Die Krampfinzidenz in der Interventionsgruppe war von den 20 bei 1. Einer aus 20 hatte nur einen Krampf. Und in der Kontrollgruppe waren, also die Kontrollgruppe, die Wasser getrunken hat, da waren es 17 von 20. So, das ist natürlich gewaltig. Dann hat man sich nochmal den einen angeguckt, der jetzt hier einen Krampf bekommen hat. Und auch das war insofern ganz interessant, weil dieser eine, der hat relativ, wie soll ich sagen, relativ nah zum Krampfansatz diesen Picklejuice getrunken. Und dann wenige Sekunden danach hat er einen Krampf bekommen. Und das ist praktisch dieser eine statistische Ausreißer. Das hat man sich dann auch noch ein bisschen weiter angeguckt. Warum jetzt dieser eine? Und dann hat man gesehen, und das weiß man aus Studien von 2010, da hat nämlich ein Herr Miller auch mit Essigsäure experimentiert. Und da hat man gesehen, dass es ungefähr 80 Sekunden dauert. 80 Sekunden, bis wir das aufgenommen haben und bis offensichtlich diese Essigsäure dann wirkt und diese Krampfneigung nachlässt. So, und dieser Zeitraum, Picklejuice eingenommen, Krampf bei dieser einen Person aus der Ausreißergruppe oder also der statistische Ausreißer, da war der Zeitraum war zu kurz. Das heißt, der Krampf war eigentlich schon da und es konnte nicht mehr verhindert werden. Und ja, also das Ergebnis war hochsignifikant. Die Signifikanz war aber nicht bei der Menge. Ja, es hatte also nichts zu tun mit, wie viel Wasser ich trinke. Denn die Menge war relativ gesehen gleich, Interventionsgruppe, Kontrollgruppe. Bei der einen Interventionsgruppe keine Krämpfe, bei der Wassergruppe 17 Krämpfe von 20. So, das heißt, die Menge an Wasser kann es nicht sein. Und dann hat man sich das Uringewicht angeguckt, auch das war identisch. Das heißt, das schied praktisch auch aus. So, also kann es nur noch einen anderen Faktor haben. Und das Ergebnis war letztendlich, dass man das auf die Essigsäure fokussiert hat. Und da gibt es andere Untersuchungen, die haben gezeigt, wenn man zum Beispiel Senf nimmt oder andere sehr, sehr saure Produkte, dass das dann auch funktioniert. Und das kann dann ja nicht über die Elektrolytverschiebung funktionieren oder über den Natriumgehalt oder Kalium oder was auch immer. Also Dehydration scheidet aus, sondern es muss mit etwas anderem zu tun haben. Und also da hat ein Herr Morosek, der hat das dann mit Senf oder Gewürzsoße auch probiert und hat da auch gesehen, das funktioniert. Also es liegt offensichtlich an dem Essig, nicht an dem Salz. Vielleicht auch ein bisschen an dem Salz, aber hauptsächlich wahrscheinlich an dem Essig. So, jetzt könnte man überlegen, ne, jetzt müsste man eine Untersuchung machen, nur mit Essig. Man wird jetzt die anderen Substanzen aus dieser Picklejuice alle rausnehmen und wird das Ganze nochmal nur mit Essig machen. Ich habe keine Untersuchung gefunden, die das so mal untersucht hat. Also es scheint an der Essigsäure zu liegen. Und was die Forscher glauben, ist, dass diese Essigsäure eine Inhibition auf die Motoneurone ausübt. Also die jetzt diese Krampfneigung machen, ja, also vom Gehirn über das Nervensystem wird jetzt dieser Muskel über die Motoneurone wird jetzt eben sehr, sehr stark angespannt und die Essigsäure löst das Ganze. Und das funktioniert binnen, und das haben wiederum andere Studien gezeigt, binnen 80 Sekunden. Also das ist fantastisch. Wenn ich das vor ein paar Jahren schon gewusst hätte, hätte ich das natürlich immer in meiner Tennistasche gehabt und zum richtigen Zeitpunkt rausgeholt.
Ja, also du hast es eben ja auch angesprochen, dieser Mediziner Kevin Miller, das ist ein US-Mediziner und der sagt das auch in seiner Studie, dass der Grund halt nicht im Muskel selber liegt, sondern halt in der sensorischen Steuerung durch die Nerven. Und auch noch als Ergänzung, die meisten Gurken haben halt als einen Hauptbestandteil des Suds, in dem sie eingelegt werden, ist halt Essig. Und von daher scheint das die Wirkung zu erzeugen. Ja, dann denke ich mal, soll es das für das Thema heute gewesen sein. Wir haben ein bisschen über die EM geplaudert. Wir haben uns mal den Gurkensalat und den die Engländer spielen angeguckt. Gurkensaft bringt sie auch nicht weiter. Auf jeden Fall nur bis ins Achtelfinale. Wer weiß, wie es weitergeht.
Axel, Gurken bleiben Gurken. Also, das kannst du auch mit Gurkensaft nicht kompensieren. Aber ich glaube, wir haben heute ein bisschen was darüber verraten, was man eben auch als Hobbysportler machen kann. Ja, gerade wenn man zu Krämpfen neigt. Jeder kennt ja seinen Körper am besten. Und jeder kennt vielleicht auch die Schwelle, ab wann das Risiko steigen kann. Und ich weiß das bei mir, wenn ich Tennismatches mache, wann das ungefähr auftritt. Und ja, klar, am Ende des Tages möchte man natürlich das Spiel gewinnen. Und wenn du schon 3 Stunden auf dem Platz stehst, dann ist es ärgerlich, wenn du dann sinnlos dort 3,5 oder 4 Stunden rummatcht und am Ende mit einer Niederlage vom Platz gehst. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und was du gerade sagtest, wichtig ist dabei, auf seinen eigenen Körper da ein bisschen zu hören. Und ja, für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, probiert es einfach mal aus. Und ihr könnt, denke ich mal, auch mal mit einem ganz normalen Gurkensaft anfangen, den ihr wirklich zu Hause irgendwo im Supermarkt gekauft habt, schaut mal ein bisschen drauf, dass der Zuckergehalt da nicht zu hoch ist, seid da ein bisschen vorsichtig. Aber ansonsten,
Aber es müssen Essiggurken sein.
es müssen Essiggurken sein. Also genau, schaut mal rein, sollten auf jeden Fall Essiggurken, also die Zutatenliste hinten, also ohne Essig werdet ihr keinen Effekt haben, genau.
Ohne Essig ist Essig.
Ohne Essig ist Essig. Und der Gurkensaft, nur das als Abschluss noch, hat auch noch zwei, drei andere Vorteile, bringt das Verdauungssystem auch ein Stück weit in Schwung und kann auch helfen, so Verdauungsstörungen oder auch Sodbrennen ein bisschen zu lindern. Von daher probiert selber mal aus, hört auf euren Körper, hört mal rein und ja, und schreibt uns mal, wie es bei euch gewirkt habt, ob ihr es ausprobiert habt, würden uns über Rückmeldungen freuen. Und dann gehen wir auch mal darauf ein. Jens, vielen Dank wieder einmal für die, wie immer, also nicht wieder einmal, wie immer, für die super Recherche, für deine super Ausführungen. Ich denke, euch da draußen hat es auch ein bisschen gefallen. War eine unterhaltsame, lockere Episode heute mal. Und bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.